Heute taufen wir noch einmal. Anja Mertens, Elisabeth Seidlitz wird dich gleich unter Wasser tauchen und dann wieder herausheben. Ein erfrischender Augenblick. Anja wird bis zur Nasenspitze nass werden. Und das mag ich. Ich mag diesen Moment der Taufe, dieses Bild, dieses Zeichen für das neue Leben in Jesus Christus. In der Taufe wird spürbar, wovon wir sonst in Worten reden, in unseren Liedern singen. Und wenn wir Menschen taufen, dann wird das auch spürbar, sinnlich erfahrbar. Jesus Christus schenkt ein neues, ein frisches, erfrischendes, ewiges Leben. Ein Leben, das nicht fad und schal schmeckt. Ein Leben, das uns nicht enttäuscht zurücklässt. Mit Christus beginnt ein Leben, das uns erfrischt und den Durst nach Leben stillt. Ich habe einen Kaffeepott mitgebracht. Das ist mein Lieblings-Merchandising-Artikel. Diese Kaffeepötte hat das Gemeindejugendwerk, unser Jugendverband, eine Zeit verkauft, um in die Küchen von Menschen zu kommen und sich da in Erinnerung zu rufen. Und auf diesem Kaffeepott steht: Jesus spricht, wer dieses trinkt, wird bald wieder durstig sein. Und das stimmt ja, ne? Ich mag diesen Pott, weil er sehr witzig auf den Kern des Evangeliums anspielt. Wer hieraus trinkt, wird wieder Durst haben. Man kann Kaffee, Tee, Wasser da hineinfüllen. Das ist so ein Pott zum Mitnehmen, ein Mehrweg-Pott to go. Und egal, was ich daraus trinke, irgendwann ist der Pott leer und ich bekomme wieder Durst. Da steht noch eine Bibelstelle drauf auf dem Pott und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Es ist ein Auszug aus einem Gespräch zwischen Jesus und einer Frau, deren Namen wir aber nicht erfahren. Das steht in Johannes 4 und ich lese da die Verse 13 bis 15. Darauf antwortete Jesus: Wer von diesem Wasser hier trinkt, wird wieder Durst bekommen. Aber wer was von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Da bat ihn die Frau: Herr, gib mir dieses Wasser. Dann habe ich nie mehr Durst und muss nicht mehr herkommen, um Wasser zu schöpfen. Wie sich Durst anfühlt, das wissen wir, das kennen wir. Wenn man auf einer langen Wanderung das Wasser vergessen hat oder es ist schon leer. Oder wenn ich Fußball spiele und beim Fußballspielen die Zeit vergesse und es sind schon 2 Stunden her und ich bin gerannt und ich merke, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Durst kennen wir. Der Mund und die Kehle werden trocken. Und wie gut tut dann kühles, erfrischendes Wasser, das die Zunge benetzt, das den Gaumen erfrischt. Und wenn da noch ein bisschen übrig ist, dass ich mir das über Arme und Beine laufen kann und das staubige Gesicht waschen kann, das ist wunderbar. Wie sich Durst anfühlt, das wissen wir. Wie spüre ich eigentlich die Sehnsucht nach Leben? Gibt es Symptome, die mir zeigen, dass mir etwas fehlt? Dass ich seelisch verdurste? Ist die Sehnsucht nach Gott spürbar? Woran merken wir, wenn Gott fehlt? Anja, du hast uns davon in deinem Taufzeugnis erzählt. Du bist atheistisch in der DDR aufgewachsen, von Gott hast du nicht viel gehört, aber du sagst, du hast eigentlich schon lange in dir eine Sehnsucht gespürt, die du gar nicht so genau benennen konntest. Wie spürt man das? Wie spürt man die Sehnsucht nach Gott? Die Sehnsucht nach Leben, den Durst nach Leben. Nefesh, das hebräische Wort für Seele, ist gleichzeitig und ursprünglich das hebräische Wort für Kehle. Kehle, nicht Kehle mit K. Dass Menschen eine innere Trockenheit verspüren, hat der Seele in der Sprache der Bibel ihren Namen gegeben. Nefesh, Kehle. Das Wort beschreibt den Menschen als bedürftiges Wesen. Die Seele spüren wir vor allem dann, wenn sie Durst hat. Sie lechzt nach Wasser. Sie kann vertrocknen. Spüren wir das, wenn die Seele vertrocknet? Das braucht ja ein gutes Gespür für das eigene Wohlbefinden. Eltern müssen ihre Kinder manchmal daran erinnern und Fabians Eltern müssen Fabian manchmal daran erinnern, dass sie genug trinken. Kinder merken das gar nicht immer, wenn sie nicht genug trinken, das vergessen sie und dann können Kopfschmerzen die Folge sein. Oder bei Hitze kann man richtig handfeste Kreislaufprobleme bekommen. Spüren wir, wenn die Seele Durst hat? Wie zeigt sich das? Woran merke ich rechtzeitig, dass meine Seele vertrocknet? Spüre ich das in meinem Herzen, wenn ich verzagt bin, mir der Antrieb fehlt, ich den Eindruck habe, es sei egal, was ich tue, was ich sage, es macht doch eh keinen Unterschied, ich kann doch eh nichts ändern? Spüre ich das in meinen Gedanken, wenn sie sich wie eine Spirale immer weiter nach unten drehen, immer tiefer, trauriger, zorniger und ich komme aus diesem Gedankenkarussell nicht mehr heraus? Spüre ich das in meinen Gefühlen? Wann habe ich mich eigentlich das letzte Mal so richtig von Herzen gefreut? Wie zufrieden bin ich mit meinem Leben, mit mir selbst? Spüre ich das an meinen Worten, wenn ich schlecht von Menschen spreche, wenn meine Redebeiträge verletzen oder entmutigen, wenn sie Lust und Zuversicht rauben? Und spüre ich das an dem, was ich tue, daran, dass ich alles daran setze, gut dazustehen, Aufmerksamkeit und Bewunderung auf mich ziehen will, viel Wert auf Äußerlichkeiten lege und Peinlichkeiten um jeden Preis vermeiden will? Ganz sicher, man kann nicht immer fröhlich und zuversichtlich sein und ermutigende und konstruktive Dinge sagen. Man kann nicht immer ausgeglichen sein und in sich selbst ruhen. Das zu erwarten, das wäre naiv. Und das würde irgendwann die Seele noch mehr austrocknen, denn es wäre eine Überforderung. Seelische Ausgeglichenheit als Leistungssport, das geht nicht. Ich will einfach nicht, dass mir der Mut abhanden kommt. Ich will nicht traurig und lustlos durch den Tag schleichen. Ich will nicht bitter werden, nicht zu einer Giftspritze werden. Und ich will nicht in dieses Hamsterrad geraten, dass ich es allen recht machen möchte und nach Bewunderung heische. Das Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau findet an einem Brunnen statt, in der Mittagshitze. Der richtige Ort und der richtige Zeitpunkt, um mal über Durst zu reden. An einem Brunnen bietet Jesus der Frau Wasser an, das den Durst der Seele stillt. Jesus hat sich zur Ruhe gesetzt, er macht Siesta und das ist naheliegend. In der Mittagshitze ist ein kühles Plätzchen in der Nähe eines Brunnens sicher ein guter Ort und eine gute Wahl. Sehr ungewöhnlich ist allerdings, dass die Frau sich zu dieser Zeit aus dem Dorf auf den Weg zum Brunnen macht, um Wasser zu schöpfen. In der Regel sind es die Töchter, die morgens in Gruppen zusammen zum Brunnen gehen und Wasser holen. In der Kühle des Morgens ist es nicht so beschwerlich und in der Gruppe macht es auch noch Spaß und es ist auch nicht so gefährlich, wie allein zu gehen. Diese Frau kommt selbst, sie kommt mittags und sie kommt allein. Da liegt irgendwas im Argen. Und im Fortgang des Gesprächs zwischen der Frau und Jesus erfahren wir, dass die Frau sich in einer bedrückenden sozialen Lage befindet. Sie hat keine Tochter, die sie schicken könnte. Sie ist nicht einmal verheiratet. Aber sie war verheiratet und das mehrfach sogar. Und der Mann, mit dem sie jetzt zusammenlebt, der will sie gar nicht erst zur Frau nehmen. Bis zur Ehe lebt eine Frau bei ihren Eltern und wird von den Eltern versorgt. Mit der Ehe übernimmt dann der Mann die Fürsorge für die Frau. Verstirbt dann der Mann oder er lässt sich von ihr scheiden, dann ist die Frau auf sich selbst gestellt und muss einen anderen Mann finden, der für sie sorgt. Das ist so zu dieser Zeit. Und die Frau am Brunnen war inzwischen 5-mal verheiratet. Ihre Männer sind verstorben oder haben sich getrennt, wir erfahren es nicht. Immer wieder die soziale Not, die allein auf sich selbst gestellt zu sein, die Einsamkeit. Und dann die Hoffnung, dass die Zukunft mit einem neuen Mann glücklicher wird. Aber ihre Erfahrungen sind ernüchternd. Kein Mann versorgt sie ihr weiteres Leben lang. Jeder verlässt sie irgendwann. Und dieser Mann lässt sich nicht mal auf die Ehe mit ihr ein. Lieber geht die Frau also allein zum Brunnen als mit den anderen Frauen. Zu wenig hat sie noch mit ihnen gemeinsam. Wenn die anderen fröhlich über die Familie reden oder über ihre glückliche Zukunft, dann kann sie nicht mitreden. Und manchmal, wenn sie zu den anderen stößt, dann verstummen die Gespräche. Sie weiß, dass ihr Schicksal Thema im Dorf ist. Man redet über sie. Und trotzdem bewahrt sich die Frau ihren Mut. Sie macht sich auf den Weg, sie sorgt für sich. Und am Brunnen lässt sie sich dann auf dieses Gespräch mit dem fremden Mann ein. Sie geht dem nicht aus dem Weg, taucht nicht irgendwie weg. Sie wird neugierig, sie fragt nach. Sie äußert Verwunderung über das, was der Mann sagt. Und dann steigt sie ganz in diese überraschende Begegnung ein. Und als der fremde Mann in dieses ungewöhnliche Wasser anbietet, das allen Durst stillt, da sagt sie ja. Sie spürt ihren Durst, die Sehnsucht nach Leben nimmt sie wahr, sie erkennt, dass sie innerlich auszutrocknen droht und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, dann habe ich nie mehr Durst. Anja, du lässt dich hier heute gleich taufen. Kann ich dir versprechen, dass du dann nie wieder Durst haben wirst? Du machst diese erfrischende Erfahrung, Jesus Christus verspricht dir Lebenswasser, aber wirst du wirklich nie mehr Durst haben? Natürlich brauchst du weiterhin irgendwas zu trinken, das ist ja überhaupt keine Frage, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber es sind doch auch sonst Sehnsüchte da, die noch nicht gestillt sind, wenn ein Mensch sich auf Jesus Christus einlässt. Ich habe mich vor etwa 35 Jahren taufen lassen und ich habe doch weiterhin Wünsche und ungestillte Bedürfnisse. Ich bin oft traurig und mutlos. Ich mache mir viele Sorgen, ich bin unruhig und manchmal habe ich richtig wütende, zornige Gedanken. Ich wünsche mir, ausgeglichener zu sein und tatkräftiger. Ich will zuversichtlich in die Zukunft gehen und das, was ich tue, mit Lust und Leidenschaft machen. Meine Sehnsucht nach Leben ist nicht geringer geworden, eher noch größer. Und das finde ich gut. Das finde ich ganz richtig so. Dass meine Seele keinen Durst mehr hat, das kann ich nicht behaupten. Und wäre das nicht auch schade, wenn es so wäre? Aber da ist diese Quelle. Und zu dieser Quelle muss ich mich nicht erst kilometerweit auf den Weg machen. Jesus Christus spricht, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Die Quelle ist hier drin. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist. Er lebt in uns und er fließt und fließt und fließt bis ins ewige Leben. Wenn wir dich gleich getauft haben, dann beten wir, dass Gott dir seinen Geist sendet. Und er wird es tun, das ist ein Versprechen. Und ich glaube, er wohnt schon in dir. Da steht ein enger Kontakt zwischen Gott und dir, durch seinen Geist, der in dir wohnt. Die Evangelien erzählen viele Geschichten wie diese. Jesus begegnet Menschen zugewandt, aufmerksam, freundlich. Er nimmt Menschen wahr, er schaut hinter die Fassade, erkennt, was in einem Menschen steckt, sieht auch die Sehnsucht und das, was man sich eigentlich anders wünschte. Jesus lebt mit Menschen, er lebt für Menschen. Menschen sind seine Leidenschaft. Für uns gibt er sein Leben, weil er uns liebt. So erzählen die Evangelien von Jesus Christus. Und wir stehen durch den Heiligen Geist mit ihm in Kontakt. Wir müssen uns nicht erst auf einen beschwerlichen Weg machen, um aus dieser Quelle zu schöpfen. Die Quelle ist in uns. Niemand, nichts und niemand kann uns dieses Wasser abgraben. Im Gebet können wir jederzeit und überall mit Jesus Christus sprechen. Wir können ihm Lieder singen, ihm unser Leid klagen. Wir können uns die Enttäuschung von der Seele reden, wenn wir Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Bei Jesus finde ich Ruhe. Ich schöpfe Kraft und Mut bei ihm. Ich lerne, mich und andere mit anderen Augen zu sehen, mit Jesu Augen voll Liebe und Wertschätzung. Ja, ich muss mich zu dieser Quelle auf den Weg machen, mich ihr zuwenden. Das ist nötig, denn das ist kein Automatismus, dass der da jetzt drin ist. Aber es ist eben kein weiter Weg. Ich wende mich ihr nur zu und sie ist da. Dieses erfrischende Wasser sprudelt hier drin. Wir laden gleich nach der Taufe zu einer Tauferinnerung ein. Ihr könnt nach vorne kommen und euch hier vorne mit dem Taufwasser ein Kreuz auf die Stirn zeichnen lassen. Und dann sprechen wir einen Segen dazu. Wenn du das Bedürfnis hast, dir dieses erfrischende Erlebnis der Taufe wieder in Erinnerung zu rufen, dann komm gleich gerne hier nach vorne. Auch wenn wir getauft sind und der Heilige Geist in uns wohnt, kann der Kontakt zu dieser Quelle ja in Vergessenheit geraten. Man kann Christ sein, regelmäßig in den Gottesdienst gehen, oft über Jesus und die Bibel reden, aber die Beziehung zwischen Gott und dem eigenen Leben, zwischen Gott und dem, was uns beschäftigt, ist nicht mehr da. Es braucht einen Neuanfang. Herr, gib mir dieses Wasser. Es kann auch sein, dass du dir bisher gar nicht so sicher bist. Du kommst in die Gottesdienste, weil du neugierig bist, aber bin ich schon Christ? Bin ich noch keiner? Ist vielleicht gar keine Tauferinnerung möglich, weil du gar nicht getauft bist? Dann kann dieser Augenblick so etwas wie ein Taufgelöbnis sein. Eine Entscheidung, ein Versprechen. Ich will mich taufen lassen. Komm gerne nach vorne, lass dich segnen, dieses Kreuzzeichen auf die Stirn malen. Und sprich uns dann nach dem Gottesdienst an, wenn du den Wunsch hast, dich taufen zu lassen. Herr, gib mir dieses Wasser. Und jetzt feiern wir deine Taufe, Anja, diesen erfrischenden Moment. Jesus Christus spricht, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm und in ihr zu einer Quelle werden. Ihr Wasser fließt und fließt bis ins ewige Leben. Ja, Herr, gib mir dieses Wasser. Amen.